ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte in diesem Podcast für alle militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute Folge 290 dieses Podcasts. Da ist ja die 300 sozusagen in Sichtweite. Also ich hatte nie und nimmer gedacht, dass wir so lange und so oft reden müssen. Es sieht wohl auch nicht so aus, als könnten wir vor der 300 aufhören. Aber Gott sei Dank, Herr Bühler, scheint es auch so zu sein, dass Sie nicht podcastmüde sind. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Nein, das bin ich nicht. Da stehe ich schon zu meiner Zusage. Wobei ich Ihnen sage, ich glaube, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, als Sie mich gefragt haben vor 3,5 Jahren, habe ich gedacht, naja, 3-4 Mal machen wir das und dann lässt das Interesse nach. Aber das ist nicht so und deshalb machen wir auch weiter.
Und dieses komplizierte Suchen nach einem Weg, den Krieg zu beenden, wird doch heute ein wichtiges Thema sein in diesem Podcast. Das Tauziehen mit den Amerikanern, das Verteidigen von Interessen, auch die Dummheit, die das manchmal sehr schwer macht, das kann man mittlerweile, glaube ich, so sagen, ohne dass man Namen nennen müsste. Aber natürlich tun wir es. Natürlich reden wir über das Gebaren von Trump, sein Treffen mit Zelensky, seine Ambitionen, auch Putin wiederzutreffen, ausgerechnet auf dem Boden der Europäischen Union. Auf die aktuelle Lage schauen wir wieder am Anfang und dann heute wirklich noch die ausstehenden Fragen zu Drohnen. Die haben wir nur schon, ich glaube, zweimal geschoben. Heute bekommen wir sie unter. Versprochen. In Folge 290, wie gesagt, heute. Aufzeichnungszeit ist der 22. Oktober 2025. Es ist jetzt, naja, kurz nach 11 Uhr. Das Ganze zu hören, dann ab dem späten Nachmittag auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. So, jetzt zu den eigentlichen Themen. Die aktuelle Lage, Herr Bühler. Wie so oft, Start mit einem kurzen Überblick und dann schauen wir mal, dass wir auf die eine oder andere Sache auch noch ein bisschen näher eingehen.
Also der Krieg wird von Russland mit unverminderter Härte geführt. Wenn man die Zahl von Angriffen pro Tag als Grundlage nimmt, dann sind das sogar mehr Angriffe als den Sommer über. Also wir sehen da eine steigende Tendenz. Allerdings hat sich der Trend aus der Vorwoche auch fortgesetzt, dass die Russen auch wieder steigende Verluste in Kauf nehmen müssen. Insgesamt ist die strategische Lage aber unverändert und es besteht auch keine Veranlassung zu glauben, dass sich die strategische Lage in irgendeiner Art und Weise in Kürze ändert.
Dann jetzt der Spot mal auf einige ausgewählte wichtige Dinge. Vielleicht fangen wir bei den Kämpfen am Boden an, entlang der Frontlinie. Ich würde mal Ihnen, Herr Bühler, heute einfach die Auswahl überlassen. Also was denken Sie, welche Abschnitte sollten wir noch mal genauer anschauen? Auf welche würden Sie näher eingehen wollen?
Also ich glaube, wir sollten Kupjansk noch mal anschauen, Konstantinjewka, also den südlichen Teil des Festungsgürtels im Bereich Donetsk, Pokrovsk natürlich. Und dann aus besonderem Anlass, glaube ich, muss man Saporische uns noch mal ansehen.
Okay, dann fangen wir mal mit Kupjansk an. Wie ist die Lage dort? Das sind ja die Russen, sozusagen haben wir die nördlichen Teile der Stadt besetzt.
Die nördlichen Teile, den nördlichen Stadtrand, Vororte und vor allen Dingen auch aus dem Westen heraus den Südwesten der Stadt Kupjansk. Und es ist ihnen mit einzelnen kleineren Gruppen auch gelungen, weiter in die Stadt vorzudringen. Das heißt, sie sickern ein in die Stadt und verstecken sich irgendwo und warten dort, bis Verstärkung kommt. So ist die Lage in Kupjansk. Die Absicht der Russen ist unverändert, wenn man sich das so ansieht, die Stadt Kupjansk vom Westen und Nordwesten her zu umfassen, um sie von der Versorgung abzuschneiden und dann die Stadt irgendwann mal in Besitz nehmen zu können.
Nächste Stadt war auch mit K, Konstantinjewka.
Konstantinjewka, das ist die südliche Stadt der vier Städte, die da wie auf einer Perlenschnur angereiht von Nord nach Süd verlaufen. Das ist die südlichste Stadt. Dort versuchen die Russen seit geraumer Zeit bereits aus Osten her, also von Chasivja her, Richtung der Stadt anzugreifen. Sie ist allerdings, wie die anderen Städte dieses Festungsgürtels, auch stark befestigt, sodass sie übergegangen sind, zu versuchen, die Versorgung abzuschneiden. In erster Linie machen sie das mit Drohnen, dass die taktische Versorgung der Truppenteile, die dort zu verteidigen bereitstehen, dass sie unterbrochen wird und von dort aus ihr die Grundlagen genommen wird für die weitere Verteidigung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man versucht, diesen Festungsgürtel zu zerteilen, indem man zwischen Konstantinjewka und Kramatorsk angreift, um auch die Versorgungsstraße tatsächlich in Besitz zu nehmen, die dort von Nord nach Süd verläuft.
Dann war der dritte Schwerpunkt Pokrowsk und da nehme ich auch mal an, Sie meinen nicht nur die Stadt Pokrowsk, sondern den Großraum, den wir ja schon des Öfteren besprochen haben.
Genau, den Großraum Pokrowsk, und das ist nach wie vor der Schwerpunkt der Russen. Das lässt sich festmachen an der Anzahl der eingesetzten Soldaten dort. Die Russen haben nach wie vor so etwa 100.000 Soldaten in diesem Raum stationiert und lassen sie dort angreifen. Zwei Punkte. Einmal ist die Absicht, Pokrowsk von Osten kommend, nördlich an Pokrowsk vorbei einzugreisen, um dann von Süden und Südwesten her die Stadt einzunehmen. Bereits jetzt ist die Lage so, dass einzelne kleine Trupps, so auch wie in Kupiansk, bereits eingesickert sind in zentrale Teile der Stadt, aber sie ist nicht komplett im Besitz der Russen und es ist auch nicht absehbar, wann sie denn tatsächlich eingeschlossen werden kann.
Und der vierte Punkt, den Sie angesprochen hatten, war Saporische aus aktuellem Anlass.
Ja, aus aktuellem Anlass das erste weniger. Das hat sich ja schon seit Wochen angedeutet, dass die Russen aus der Region Donetsk kommen, in die Region Saporischschja und Dnipropetrovsk vordrängen wollen. Und das tun sie auch, zwar sehr langsam. Gerade im Bereich der Region Saporischschja sind es im Augenblick etwa 15 Kilometer, dass sie von Ost nach West in die Provinz eingedrungen sind, auf eine Breite von etwa 10 Kilometer. Aber immerhin. Aber das ist eben ein weitgehend offenes Gelände mit einzelnen kleinen Städtchen und Dörfern. Und von daher hat es nicht diese Bedeutung und aber auch nicht den Hinderniswert wie so ein Großraum dieses Festungsgürtels oder von Pokrowsk. Das muss man aber im Zusammenhang sehen, jetzt mit den doch wieder beginnenden Angriffen aus Orykiv heißt es, und entlang des Dnipro nach Norden, also insgesamt von Süden herkommend, Richtung Stadt Saporischschja, genauso wie von Osten herkommend, das war dieser Angriff, den ich gerade geschildert habe, mit 15 Kilometer tief in den Westen hinein, aber über Wochen hinweg, muss man sagen, sodass man nicht ausschließen kann, dass die Russen, wenn sie denn mal den Festungsgürtel in der Hand haben, wenn sie mal den Raum Pokrowsk in der Hand haben, dass sie dann auch Richtung Großstadt Saporischschja angreifen.
Das zur Lage an der Frontlinie, am Boden, die Angriffe in der Tiefe. Haben wir jetzt also auf Ziele jeweils hinter der Frontlinie, teils weiter hinter, meist Luftangriffe. Fangen wir mal bei den Russen an, also bei den russischen Angriffen. Ich sag mal, Mustererkennung würde auch bezogen auf die letzten Tage funktionieren.
Ja, wir sehen das gleiche Muster wie in den letzten Wochen. Ein großer, massiver Angriff pro Woche, diesmal von Donnerstag, also den Tag des letzten Podcasts, auf Freitag mit 320 Drohnen und 37 Raketen und Marschflugkörpern und danach tägliche Angriffe mit etwa 60 bis 160 Drohnen pro Nacht und vereinzelten Raketen und ganz vereinzelten Marschflugkörpern. Das ist das Muster, wenn es um die Zahlen geht. Also es ist nicht so, dass die Russen jetzt Nacht für Nacht mit 600 bis 800 Flugkörpern angreifen, wie ich es am Wochenende in einem Interview gehört habe. Es gibt bisher nur eine Nacht, bei der die Russen über 800 Flugkörper eingesetzt haben, und das war Anfang September. Also das sind Übertreibungen, denen sollten wir uns nicht anschließen. Das ist auch nicht durch die Fakten abgedeckt. Aber es ist auch so schlimm genug für die Menschen. Aus der gestrigen Nacht liegen zwar noch keine Zahlen vor, aber wenn man sich die Einflugschneisen anschaut, der Drohnen, dann waren es sehr viele Drohnen und es waren auch viele Raketen- und Marschflugkörper dabei. Kiew, Saporischschja, die Region Dnipropetrovsk sind getroffen worden. Also mehr die östliche Ukraine und Zentralukraine. Zusätzlich der Donauhafen Ismail in der Region Odessa. Es gab Tote und Verletzte, darunter auch eine junge Frau mit zwei Kindern, 12 Jahre, das Mädchen und dann noch ein 6 Monate altes Baby in einem Dorf bei Kiew getötet, in einem eigenen Haus, einem kleinen Art von Bauernhaus. Also besonders tragisch und traurig.
Sie haben es örtlich beschrieben, welche Ziele die Russen angegriffen haben, wenn wir mal auf die Dinge an sich gehen, also auch Energieinfrastruktur war ja auch wieder ein Schwerpunkt, glaube ich. Und es ist auch nicht das erste Mal gewesen, das gehört dazu, dass die Russen, ich will das mal rausgreifen, auch Kohlebergwerke angreifen, also in denen natürlich gerade gearbeitet wird. Und das ist ja sicher auch nicht der einzige Angriff, wie gesagt, auf wichtige Energieinfrastruktur gewesen.
Nein, also es war auch nicht der erste Angriff auf ein Kohlenbergwerk. Das gab es 3 oder 4 Mal schon. Diesmal war es ein Kohlebergwerk in der Region Dnipropetrovsk. Also fast 200 Bergarbeiter waren unter Tage und mussten evakuiert werden. Und das kommt ja nicht zufällig, sondern das kommt genau zu Beginn der Heizsaison in der Ukraine, die im Übrigen noch nicht begonnen hat, was die Fernheizungssysteme angeht in den großen Städten. Dort zögert man das hinaus, was bei den Temperaturen, die im Augenblick herrschen, die ja einstellig sind, doch die Menschen wahrscheinlich auch mitnimmt. Was die Ziele insgesamt angeht, geht der Trend weiter Richtung Angriffe auf die Stromversorgung, auf die Gasversorgung in der Ukraine und dort insbesondere in den Städten. Daneben werden in den Städten insbesondere auch große Wohnblocks angegriffen, weil sie eben ein großes Ziel sind und weil der Zweck dieser ganzen Angriffe nicht ein militärischer ist, sondern ein Terror gegen die Bevölkerung.
Dann die Angriffe der Ukrainer in Richtung Russland. Die Ukrainer ihrerseits nehmen ja auch weiterhin kriegswichtige Industrie und auch rein militärische Objekte ins Visier.
Ja, auch da ist das Muster unverändert. Angriffe auf Raffinerien in 4 Fällen in den letzten 7 Tagen. Flugplätze, Radaranlagen auf der Krim war ein Schwerpunkt, Öl- und Treibstoffdepots auch auf der Krim, aber auch an anderen Stellen im Land und große Rüstungsbetriebe wie in Bryansk und Saransk.
Alles in allem, also strategisch unverändert die Lage, das hatten Sie eingangs schon erwähnt und es sieht auch nicht so aus, als würde sich daran Wesentliches ändern in den nächsten Wochen. Da will ich ganz kurz nochmal nachhaken, weil ich hatte vorhin ein Gespräch hier auf dem Flur, da kam eine Kollegin zu mir und sagte, so wie Sie die Nachrichten wahrgenommen haben, geht das jetzt nun wirklich alles den Bach runter in der Ukraine? Das ist nach Ihrer Auffassung so nicht der Fall, ne?
Nein, das ist so nicht der Fall, aber das haben wir ja schon häufiger gesehen in den letzten 3,5 Jahren, dass das immer wechselt, auch die Perzeption des Krieges und die Perzeption der Lage der Ukraine, die schwankt etwas, obwohl die Fakten und das eigentliche Lagebild vor Ort immer das gleiche ist. Das ist ja das Erstaunliche. Jetzt ist es offensichtlich getrieben durch die erneuerten Anstrengungen, jetzt auch wieder in Gespräche zu kommen mit den Russen. Und es ist getrieben mit vermutlich durch die verstärkten Anstrengungen der Russen, jetzt in der Zwischenzeit zu versuchen, möglichst viel Boden gut zu machen. Aber das ist nicht in Deckung mit der tatsächlichen Lage vor Ort.
Ja, über diese Anstrengungen in Richtung Frieden wollen wir ja gleich ausführlich reden. Machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage. Nächster Schwerpunkt der Quizfrage am Anfang, Herr Bühler. Eine Quizfrage, die eigentlich keine ist. Ne? Wer hat folgende Sätze gesagt? Die Ukraine könnte immer noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie das werden, aber sie könnten gewinnen. Es kann alles passieren. Krieg ist eine sehr seltsame Sache. Wer weiß?
Also da brauche ich nicht zu raten, da brauchen wir keinen Quiz zu machen. Das war Trump am vergangenen Montag, jetzt vor 2 Tagen. Vor 3 Wochen klang das noch ganz anders. Da hat er ja regelrecht die Ukraine ermuntert, weit nach Russland anzugreifen und gesagt, sie könnten Russland sogar besiegen mit Hilfe der NATO und der Europäischen Union. Sie könnten sogar besetzte Gebiete zurückerobern.
Ja, genau sowas sagt Trump. Nicht zum ersten Mal. Und das ist solche Aussagen, das ist heute große Politik. Und das ist so unfassbar dumm. Also musste einfach mal raus jetzt, aber vielleicht auch ernste Frage dahinter, Herr Bühler. Ich habe ja auch immer mal wieder Stimmungsschwankungen und bin vielleicht gerade so in der Phase, dass ich irgendwie jetzt nicht weiß. Also wie so jemand wie Trump am Ende einen Frieden zwischen der Ukraine aushandeln will. Also ich mutmaße mal, dass Sie sagen könnten, naja, haben Sie vielleicht einen Punkt, aber Trump ist ja auch nicht alleine. Es gibt ja auch noch kluge Menschen hinter ihm. Oder ist Ihre Argumentationslinie doch eine andere?
Also er ist eben unberechenbar in seinen Aussagen. Heute so und morgen wieder ganz anders. Das haben wir ja jetzt schon häufiger gesehen. Er spricht eben auch zu oft mit Medien. Das ist so mein Eindruck. Zusätzlich greift er selbst mit Posts auf den sozialen Medien ein. Man hat nicht den Eindruck, dass das alles durchdacht und abgestimmt ist. Das ist sicher auch schwierig für die Administration, für die Regierung selbst, insbesondere auch für die Diplomaten, auch an den Botschaften weltweit, für die Geheimdienste, für das Militär, diesen abrupten Änderungen zu folgen. Was man ihm aber nicht absprechen kann, glaube ich, dass er den Willen hat, das Sterben in diesem Krieg zu beenden. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass alles, was er da tut, so keiner richtigen, zielgerichteten Strategie folgt.
Und was die Leute um ihn herum betrifft, die haben es ja auch tatsächlich schwer. Also weil die können ja möglicherweise andere Ansichten haben, aber die müssen ja auch jeden Moment dann damit rechnen, dass sie das Falsche sagen, dass sie dann gefeuert werden, wenn sie sowas sagen. Also Rubio zum Beispiel, der Außenminister, der jetzt ja damit beauftragt ist oder war, man weiß es nicht, ein mögliches Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest vorzubereiten. Also der Geschichte will ich danach noch mal ein bisschen ausführlicher kommen.
Also wir wissen natürlich nicht, was da im kleinen Kreis besprochen wird und wie es da besprochen wird. Aber wenn man das sieht, gerade was Hexes angeht, der ja regelrecht devot ist gegenüber seinem Präsidenten, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es da intern auch größere Diskussionen gibt über das, was Trump selbst will. Was Rubio angeht, der hat ja 2 entscheidende Positionen. Einmal ist er Außenminister und dann nimmt er auch die Funktion des nationalen Sicherheitsberaters wahr, seit dieser Mike Waltz gehen musste. Und der nationale Sicherheitsberater im amerikanischen System, der hat natürlich eine herausragende Rolle. Und der jetzt hat das den Anschein, dass Steve Witkoff von seinen Aufgaben als Beauftragter des Präsidenten ein Stück weit entbunden wurde und die Aufgaben übergegangen sind, als 3. Aufgabe praktisch, auf den Außenminister Rubio.
Der dann möglicherweise die Russen, wenn er beispielsweise mit dem Außenminister Lavrov spricht, besser versteht als Witkoff. Man muss ja sagen, dass Trump offenbar dann auch ein bisschen überrascht war in Alaska über die Position von Putin. Von Witkoff hatte er da andere Sachen gehört, denke ich mal, weil der die Russen missverstanden hat.
Und ich glaube, Außenminister Rubio, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, meine ich erinnern zu können, Rubio ist ja ein Außenpolitiker eigentlich in seiner Eigenschaft als Kongressabgeordneter gewesen. Und von daher hat er außenpolitische Erfahrung, viel mehr Erfahrung, als das ein Steve Witkoff haben kann.
Machen wir es mal der Reihe nach. Obwohl ich jetzt gar nicht genau weiß, wie die wirkliche Reihenfolge war. Ich glaube, Trump hat wieder mal mit Putin telefoniert, irgendwann danach Zelensky im Weißen Haus empfangen. Nach diesem Putin-Telefonat, da war Trump ja eigentlich fast wieder der Alte, bevor er seine Putin-kritische Phase hatte. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Ja, genau so. Also es war wieder so eine Situation, wie wir sie vorher schon gesehen haben. Das ist also nicht das erste Mal. Putin gerät durch die Androhung, dass Tomahawk-Marschflugkörper geliefert werden können, in die Defensive. Putin merkt, er muss was tun. Selenskyj ist noch auf dem Flug nach Washington in der Erwartung, dass sich dabei etwas bewegt in seinen Gesprächen mit Trump am Freitag, was die Tomahawks angeht. Und da greift Putin am Donnerstagabend zum Telefon und ruft Trump an und schlägt ein baldiges Treffen mit Trump vor. So kommt er wieder aus der Defensive heraus und wir haben das schon mal gesehen in der Phase vor dem Alaska-Gipfel. Da spielten Sanktionen eine Rolle oder die Androhung der Sanktionen. Wir haben es schon mal gesehen vor dem Gesprächen der Ukraine Delegation mit der russischen Delegation in Istanbul, wo der anscheinend erstmal erweckt worden ist von Putin. Also ob er selbst dorthin reisen würde. Selenskyj war ja dann dort, aber Putin war nicht da. Also das hatten wir alle schon. Hier ist das Muster auch das Gleiche über der Zeit. Und insofern ist das nicht überraschend gewesen.
Und nach diesem Telefonat mit Putin war ja die Trump'sche Position wieder, also gibt dem Putin was, gibt dem, was er will, dann hört er mit dem Krieg auf. Also wieder so ein Rückfall, ein Rückbesinnen, obwohl Besinnen das falsche Wort sicher ist. Also ein Rückfall auf alte, frühere Positionen, ne?
Ja, auf jeden Fall hat Putin durch sein Vorgehen wieder Zeit gewonnen und für ihn ungünstige Entscheidungen, hier Tomahawk, wurden zunächst abgewendet. Also nochmal, ähnlich wie wir es vor Alaska gesehen haben und ähnlich wie wir es in Istanbul erlebt haben oder vor Istanbul. Nun wissen wir nicht, was alles im Einzelnen in solchen Telefongesprächen geredet wird. Den Pressemitteilungen und den Berichten der Medien anschließend ist zu entnehmen, dass es im Telefonat auch um den Waffenstillstand im Nahen Osten ging, um den Nobelpreis, um künftige wirtschaftliche Beziehungen zwischen Russland und USA. Also auch die Taktik dort, die Putin verfolgt, Trump im Grunde genommen zu schmeicheln mit seinem Lob für seine Verdienste um einen Waffenstillstand im Nahen Osten, gleichzeitig auch die Perspektive aufzeigt, was Russland alles machen könnte in wirtschaftlicher Hinsicht mit den USA, da schafft er eine ganz andere Gesprächsatmosphäre, ganz offensichtlich, bevor sie dann zum Thema Ukraine kommen.
Man fragt sich ja trotzdem, warum das Putin so gelingt, warum ihm dieses um den Finger wickeln so gelingt. Liegt das nur an dieser narzisstischen Persönlichkeit von Trump oder woran kann das noch liegen?
Ich glaube, die Russen haben eben eine funktionierende Diplomatie, die politische Lage genau analysiert und dann zum richtigen Zeitpunkt einen Vorschlag auf den Tisch legt, die alles, was vorher in den USA gesagt wurde, mit einem Schlag obsolet erscheinen lässt. Auf jeden Fall wird damit Zeit gewonnen. Dabei stellt sich dann heraus, was wir gestern auch lernen mussten, dass Russland keinerlei Zugeständnisse macht, sondern weiterhin auf seinen Maximalforderungen beharrt, die auf eine Kapitulation der Ukraine hinauslaufen. Und das sehen wir ja gerade jetzt. Also Russland führt seinen Krieg eben nicht nur militärisch, sondern auch mit diplomatischen Mitteln. Die Kriegsziele sind auf beiden Strängen gleich. Das hört sich bei uns, also das Wort Diplomatie hört sich bei uns in unseren Ohren immer so positiv an, als friedensstiftend. Dort ist die Diplomatie ein Mittel der Kriegsführung.
Lassen Sie uns nochmal zurück zu Trump kommen. Also wie vorhin schon mal angedeutet, frage ich mich ja, also wie so jemand ein Vermittler sein kann. Also der zum einen in der Öffentlichkeit immer selbst Position bezieht, das hatten Sie auch vorhin gerade angedeutet, und zum anderen, wenn er schon in die Öffentlichkeit geht, soll so eine Schwankungsbreite in seinen Positionen hat wie Trump. Wie soll denn sowas gehen?
Also es haben sich ja schon einige als Vermittler versucht, am Ende erfolglos, weil es ein Ziel der Russen ist, dass die beiden Weltmächte die Sache unter sich ausmachen. Den Anspruch Weltmacht hat Russland ja, wirtschaftlich sicher nicht berechtigt, aber militärisch mit ihrem Nuklearwaffenpotenzial sicher schon. Also daraus resultiert eine große Verantwortung für die USA, weil sie es eben sind, auf die es besonders ankommt. Und da sitzt jetzt die Trump-Administration und er selbst und sie sind in Verantwortung. Das kann man alles beklagen, aber das ist eben so. Aber ich habe den Eindruck, dass die führenden europäischen Länder sich mit diesem Regierungsstil ganz gut mittlerweile vertraut gemacht haben und sich eingestellt haben. Ein Regierungsstil, der eine permanente Abstimmung unter den Europäern erfordert und manchmal auch schnelle Reaktionen, auch kurzfristig anberaumte Reisen nach Washington oder Videokonferenzen. Also so schwer ein solcher Regierungsstil ist und so schwer man darauf reagieren kann und regieren muss, aber ich glaube, dass da schon ein Einstellen erfolgt ist und das ist gut so.
Ich will immer noch bei Trump bleiben, auch wenn ich mich mal so festbeiße. Da merken Sie vielleicht, dass ich da heute für meine Verhältnisse auch ein bisschen geladen bin. Stichwort Schwankungsbreite bei Trump, das hatte ich angesprochen. Da kam ja dann Zelensky ins Weiße Haus. Das soll kein angenehmes Gespräch gewesen sein. Aber nach diesem Gespräch war die Position dann doch wieder ein bisschen eine andere.
Also darüber berichten die Washington Post und die Financial Times jetzt am Wochenende. Es soll phasenweise ein Streitgespräch sein, auch wenn Trump das dementiert hat in der Zwischenzeit. Es hätte keinen Streit gegeben. Ein Punkt war unter anderem, dass Putins Vorbedingungen für einen Waffenstillstand die Übergabe des gesamten Donbass an Russland war. Auch der Gebiete, die Russland bis heute nicht besetzt hat, auch nicht wirklich Neues. Das ist wiederholt worden, war früher schon mal auf dem Tisch gelegen. Im Gegenzug wurden die Rückgabe von Gebieten in der Region Saporischschja und Cherson in Aussicht gestellt. Es wurde berichtet, dass Steve Witkoff die Ukraine zur Annahme dieser Bedingungen gedrängt hat.
In diesem Gespräch war ja Zelensky in einem Punkt zunächst nicht erfolgreich, nämlich bei den Marschflugkörpern, den Tomahawk. Die bekommt er wohl erstmal nicht. Ist dieses Thema jetzt vom Tisch, Herr Bühler? Auch wenn der Vizepräsident Vance zum Beispiel diese Lieferung ja nach wie vor nicht ausschließt.
Naja, wenn der Vizepräsident es nicht ausschließt, dann wird es wohl so sein, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist. Aber ich bleibe dabei, eine große Anzahl von Flugkörpern wird es nicht geben, so oder so. Schon gar nicht die mit einer Reichweite von 2500 Kilometer. Wenn, dann nur eine kleine Zahl mit verminderter Reichweite von ca. 1500. Mit solchen Waffen könnten aber entscheidende Ziele, zum Beispiel die Drohnenfabrik in Tatarstan, in der die Shahed-Drohnen gebaut werden, bekämpft werden. Insofern wäre da schon ein militärischer Mehrwert vorhanden, auch bei kleinen Stückzahlen. In erster Linie aber ist damit ein politischer Mehrwert auch dabei, auch bei der kleinen Zahl, dass eben die USA sich sichtbar hinter die Ukraine stellen. Auf jeden Fall spielt auch die bloße Androhung von Tomahawk-Lieferungen eine politische Rolle, weil sie, wie gesehen, von Russland gefürchtet werden und weil diese Androhung dazu dienen könnte, dass sich Russland bei seinen Maximalzielen zu einem Waffenstillstand bewegt.
Und was das Gespräch, den Verlauf des Gesprächs betrifft, also Tomahawk erstmal nicht, anscheinend hat es aber Zelensky dann doch geschafft, Trump wieder in eine leicht geänderte Position zu biegen. Also ich sag mal so, dass Trump dann sagt, okay, Waffenstillstand an der Kontaktlinie, also die Kämpfe da stoppen, wo man jetzt steht. Oder nehmen diese leichte Biegung von Trump, nehmen nur ich das wahr?
Also ich weiß nicht, ob das Zelensky geschafft hat oder ob das dann die Leute von Trump waren. Auf jeden Fall scheint es jetzt erstmal die Trump-Position zu sein, also Einfrieren der Kämpfe und an der Kontaktlinie, an der Frontlinie und da stoppen, wo man jetzt steht.
Aber am Ende läuft es mit Trump immer auf eine Abgabe von Gebieten raus, ob die nun besetzt sind oder nicht, möglicherweise auch über einen Gebietstausch. Sehen Sie am Horizont, Herr Bühler, wirklich eine Möglichkeit, die das ausschließt am Ende?
Also ein Waffenstillstand muss ja das Ziel haben, dann danach in Friedensverhandlungen einzutreten. Und die werden lange dauern. Möglicherweise kann es sogar sein, dass zwischenzeitlich wieder Kampfhandlungen aufflammen. Auf jeden Fall wird die Ukraine beim Einfrieren der Frontlinie de facto auf Gebiete zeitweise oder auf längere Zeit verzichten müssen. Sie wird aber sicher ihren völkerrechtlichen Anspruch nicht aufgeben. Eine völkerrechtliche Anerkennung von Gebietsabtretungen, das schließe ich aus.
Ich will an dieser Stelle mal die Frage eines Hörers einfügen, und zwar von Martin Jansen aus Heidelberg-Wieblingen, Dr. Martin Jansen. Wenn ich die Abkürzung in der Mail richtig übersetze, dann ist er Oberstabsarzt der Bundeswehr AD, Oberstabsarzt, Abkürzung OSA. Habe ich das recht übersetzt, Herr Bühler?
Ich glaube schon. Also so wie Sie es jetzt gerade vorgelesen haben, ich kenne die E-Mail jetzt nicht, aber ja. So wie Sie es gesagt haben, ist es schon richtig.
Okay, dann lese ich mal seine E-Mail kurz vor. Zitat also. Trump schlug vor, den Donbass gegen von Russland besetzte Gebiete zu tauschen. Ich sprach darüber mit Ukrainern, die das hinter vorgehaltener Hand befürworten würden. Erstens in der Hoffnung, dass der Krieg dann beendet ist. Zweitens, weil sie die Erfahrung machten, dass die Führung der Ukraine korrupt sei, Gelder für sich und die Großfamilie zurückhalten und alleine deshalb kein Interesse hätten, den Krieg zu beenden, weil dann vom Westen keine Gelder fließen. Drittens, die Bevölkerung kriegsmüde sei und man nicht noch mehr Menschen opfern wolle. Wie ist Ihre Meinung, Herr General? Zitat Ende.
Ja, ich glaube, es ist immer problematisch, Einzelstimmen als Beleg heranzuziehen. Das wissen Sie, Herr Dr. Jansen. Dazu kommt, dass bei Umfragen in der Ukraine die Menschen in den besetzten Gebieten nicht befragt werden können und auch die Millionen Flüchtlinge, die sich außerhalb der Ukraine befinden, nicht befragt werden können. Es ist aber durch Umfragen belegbar, dass sich rund 70% der Ukrainer jetzt Verhandlungen wünschen, die zur Kriegsbeendigung führen können, aber eben nicht um jeden Preis. Da spielen Sicherheitsgarantien eine große Rolle, aber auch Gebietsabtretungen. Man darf ja nicht ernsthaft glauben, dass die Menschen in Saporischschja oder in Cherson, also in den Großstädten, dass die in Russland leben wollen. In der Großstadt Cherson, da sind bisher mittlerweile über 3000 Zivilisten ums Leben gekommen, auf die russische Soldaten vom Ostufer des Dnipro mit Drohnenjagd machten. Wir haben darüber berichtet. Dazu kommen die Berichte über die besetzten Gebiete und die dortige Zwangsrussifizierung, um es kurz zu machen und das nicht zu wiederholen, was wir auch schon zu den besetzten Gebieten gesagt haben. Dazu kommt, dass Korrespondenten häufig und konstant auf der Linie berichten. Natürlich sind wir, die Bevölkerung, kriegsmüde. Aber wir haben keine andere Wahl, als uns zu wehren. Also auch das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Aber beim Punkt 2 bin ich dann noch skeptischer. Das ist die Frage der Korruption. Da stellt sich mir die Frage, wer ist denn die Führung der Ukraine? Wen stellen sich da die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, davor? Ist es Präsident Zelensky oder die Ministerpräsidentin? Oder ist es der Verteidigungsminister Denis Schmyhal? Die Ministerpräsidentin heißt Julia Syridenko. Sind das die? Die haben seit 3,5 Jahren alle Energie verwendet, um eine Niederlage abzuwenden und diesen Angriffskrieg bestehen zu können. Ich glaube nicht, dass man ihnen nachsagen kann, dass sie, so wie es gerade geschildert worden ist, dass sie korrupt sind. Dazu kommt, es gibt in der Ukraine sicher Korruption, wie in vielen anderen Ländern, die aus dem Kommunismus kommen. Viele Länder auch auf dem Balkan beispielsweise, und da gehört auch Ukraine dazu und Russland sowieso. Und zwar in einem ganz anderen Maßstab, als das in allen anderen Ländern der Fall ist. Also die Ukraine hat mittlerweile eine funktionierende Korruptionsbekämpfung. Das ist ein andauernder Prozess. Dazu haben sie diese Antikorruptionsbehörde unter Beobachtung der EU und was noch viel wichtiger ist, unter Beobachtung der ukrainischen Medien. Und ich stelle es immer wieder fest, wenn ich da in englischsprachige ukrainische Medien reinschaue. Im Übrigen halte ich, gerade was den Punkt angeht, den Begründungszusammenhang für falsch, den da Ihre Gesprächspartner aufbauen. Also Gelder für die Führung zurückhalten, deshalb kein Kriegsende wollen, weil dann kein Geld mehr fließt. Das ist nicht richtig. Nach Kriegsende wird noch mehr Geld in die Ukraine fließen für den Wiederaufbau. Und zwar nicht nur aus der Europäischen Union oder aus einzelnen Staaten, sondern eben auch aus dem privaten Sektor. Also da muss noch viel mehr aufgepasst werden, als es heute schon der Fall ist. Deshalb muss ich sagen, muss vorsichtig sein mit einer solchen Schuldzuweisung. Ich glaube nicht, dass das auch auf die Gesamtlage einen großen Einfluss hat, so wie Ihre Gesprächspartner das beschrieben haben.
Darf ich einen kleinen Widerspruch anmelden, Herr Bühler? Nur weil die Ukraine eine Behörde hat, die Korruption bekämpft, weil diese Behörde einige Erfolge vorzuweisen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass die Korruption in der Ukraine tatsächlich zurückgeht. Also so optimistisch wäre ich jetzt nicht.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das behauptet hätte, aber ich habe gesagt, die Ukraine hat einen Mechanismus dort und bekämpft die Korruption. Und es gibt genügend Führungskräfte dort, die auch bereits abgelöst worden sind, wenn Sie sich erinnern, im Laufe des Kriegsverlaufs.
Das wird genügend, das nehmen Sie bestimmt zurück, oder? Weil das wissen wir ja nicht, ob es genügend sind.
Na ja, gut, dann nehmen Sie das zurück, was Sie vorher gesagt haben.
Okay. Kommen wir mal zum Ausgangspunkt von Herrn Janssen zurück. Der sprach von also Gebietstausch, den Trump vorgeschlagen hatte. Das sagt sich ja auch immer so leicht, Gebietstausch. Ne? Das wäre nach einem Waffenstillstand, der ja schon kompliziert genug ist, sicher auch eine sehr, sehr schwierige Sache, schon technisch allein. Ne?
Naja, und wenn das so ist, dass die Russen sagen, das ist eine Vorbedingung für den Waffenstillstand, dann muss es ja vorher schon erfolgen. Das heißt, da muss also wirklich im Detail dann verhandelt werden, wer geht wo zurück, auf welche Linie und wie funktioniert das, ohne dass erneut Kämpfe ausbrechen. Also haben Sie vollkommen recht, das ist sehr kompliziert und eine ganz schwierige Sache.
Und dieser technische Aspekt ist sicher für die Ukraine aber auch nicht der schwierigste. Am Ende, so ein Tausch hätte ja auch schwerwiegende strategische Folgen für das Land.
Auch das natürlich, aber da müsste man sich jetzt im Einzelnen anschauen, was da getauscht wird. Ich glaube, das ist jetzt Spekulation. Ich glaube auch, dass es so einen Tausch nicht geben kann, weil sich die Ukraine da gar nicht drauf einlassen kann, auf so einen Tausch. Deshalb ist diese Position, die im Augenblick vertreten wird aus Amerika, also Einfrieren der Lage entlang der Frontlinie, die zielführendere, die risikoärmere, als wenn man dort großartig innenpolitisch übrigens auch, nicht nur außenpolitisch, die risikoärmere Lösung, dass man sich einfach dort an der Frontlinie verständigt, das ist jetzt die Linie für die nächste Zeit, ohne dass eine völkerrechtliche Anerkennung der Gebietswegnahme durch Russland damit vorgenommen wird.
Jetzt will ich ganz kurz nochmal nachfragen, habe ich Sie jetzt recht verstanden? Dann können wir den Punkt dann beenden, dass es am Ende nicht ohne Gebietsabtretung abgehen wird, dass die Ukraine natürlich diese besetzten Gebiete nicht zurückerobern wird, die Ukraine aber diese Abtretung nicht völkerrechtlich anerkennt. Das wird sozusagen dann der Inhalt irgendeines Vertrages sein. Habe ich Sie recht verstanden?
Also das ist jetzt meine Einschätzung der Gespräche, die im Augenblick geführt worden sind und der Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch sind. Andere weitergehende Maßnahmen, also Gebietsaustausche oder gar Rückzug der Ukraine aus bestimmten Regionen, das will ich ausschließen. Das heißt aber nicht, dass die Gebiete jenseits der Frontlinie, also ostwärts der Frontlinie, dass die für immer verloren sind. Die Ukraine wird den völkerrechtlichen Anspruch, Sie sagten es gerade, nicht aufgeben.
Wir reden ja über Trump und Zelensky und Putin und lassen da immer ein bisschen außen vor, dass es natürlich auch noch die Europäische Union gibt, auch einzelne europäische Staaten, die sich auch engagieren oder zumindest versuchen zu engagieren. Wenn wir da mal einen kurzen Abstecher machen können, Herr Bühler, dieser 12-Punkte-Plan, den nun einige europäische Staaten vorgelegt haben, wie man da zum Frieden kommen kann, kann der wirklich was beitragen dazu, dass es da vorwärts geht?
Also ich denke mal, dass die Initiative gut ist insgesamt und dass sie jetzt auch vom Zeitpunkt her gut platziert worden ist, kurz vor dem Gipfel, der jetzt möglicherweise verschoben wird oder auch schon verschoben ist, nämlich in Budapest. Auch inhaltlich halte ich den für zielführend. Inwieweit sich die Russen darauf einlassen, das ist eine ganz andere Frage. Denn die Grundbedingung dieses 12-Punkte-Plans ist ein Waffenstillstand entlang der Frontlinie. Und das ist ja etwas, was die Russen kategorisch ausschließen. Es gibt dann 11 weitere Punkte. Weiß nicht, ob Sie die jetzt abfragen wollen oder ob wir das in einem nächsten Gespräch mal machen.
Wenn Sie noch zwei Stunden Zeit haben, kann ich das gerne machen, Herr Bühler. Aber belassen wir es beim Überblick heute. Aber ich habe Sie unterbrochen.
Naja, und dann gibt es weitere Maßnahmen in diesem 12-Punkte-Plan, vom Gefangenenaustausch über Sicherheitsgarantien, Wiederaufbau, Aufnahme in die EU, schrittweise Aufhebung der Sanktionen an Bedingungen geknüpft, also Sanktionen für Russland oder gegen Russland. Und es gibt den Grundsatz der territorialen Souveränität, das heißt, das, was ich vorhin schon sagte, dass es völkerrechtlich ausgeschlossen ist, dass man der Wegnahme von Gebieten zustimmen wird. Es gibt Reformprogramme gegen die Korruption, ganz sicher. Also das ist nicht in einem Tag entstanden, da ist längere Zeit dran gearbeitet worden und zwar von vielen Personen und da ist vieles zusammengetragen worden, was jetzt als Werkzeugkasten auch für Gespräche verwendet werden kann.
Jetzt haben Sie gesagt, dass ob Putin sich darauf einlässt, noch eine ganz andere Frage sei, aber es ist ja nicht nur Putin, von dem das abhängt. Auch Trump müsste sich ja darauf einlassen und der ist ja nun auf die Europäer nicht so sonderlich gut zu sprechen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass denen das herzlich wenig interessiert. Wir können ja mal gucken, wie das Treffen heute ausgeht von Mark Rutte mit Donald Trump. Vielleicht hat er dann auch wieder eine andere Meinung nach diesem Treffen, obwohl Rutte natürlich als NATO-Generalsekretär fährt und nicht als, sag mal, Europäer. Aber wie gesagt, dieses Hindernis Trump sozusagen ist für die Europäer natürlich auch da.
Also man kann schon ausgehen, glaube ich, davon, dass der Generalsekretär Rutte, wenn er heute in Washington ist, im Detail gebrieft worden ist, was der Inhalt des 12-Punkte-Planes angeht. Denke ich schon, dass das stattgefunden hat. Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass Trump da wieder einen Richtungswechsel macht. Aber ich sagte ja vorhin schon, bisher ist ja wenig an Strategie vorhanden. Trump will ja erfolgreich sein mit seiner Friedensstiftung zwischen der Ukraine und Russland. Kann auch sein, dass er dankbar so eine Initiative aufgreift.
Ja. Und wie wir wissen, ist ja Mark Rutte auch ein Experte im Schmeicheln von Donald Trump. Das haben wir sicher auch in Erinnerung. Ich glaube, im Vorfeld des NATO-Gipfels war das. Ne? Herr Bühler, ich will über eine Sache mal noch reden, obwohl wir ja gar nicht wissen, ob die nun wirklich irgendwann stattfindet, dieses Treffen, das es in Budapest vielleicht irgendwann geben soll. Jetzt erstmal nicht in naher Zukunft, aber vielleicht später. Trump hat sich diesem Vorschlag von Putin angeschlossen, dass Orbán, der Regierungschef der Ungarn, das befürworten würde, das ja, scheint klar. Nun ist aber Ungarn Mitglied der Europäischen Union. Was denken Sie, wie kommt denn Putin, wie kommt Trump dann auf Ungarn? Könnte da irgendwie ein Plan dahinter stecken?
Also wie Sie schon sagen, meine Wahrnehmung ist auch, dass das eine Anregung Putins war und nicht eine Idee von Trump. Also politisch aus Sicht Putins ist das natürlich eine sehr kluge Entscheidung. Also zum einen trifft er auf einen eben einigermaßen freundlich eingestellten Ministerpräsidenten Orbán. Ein Ministerpräsident, dessen Partei im Augenblick in den Umfragen hinter der Opposition liegt. Der Ministerpräsident könnte einen außenpolitischen Erfolg brauchen, damit er die Parlamentswahlen im nächsten Jahr, die sind im April, erfolgreich bestehen kann. Und dann würde er auch Putin erhalten bleiben. Ein Ministerpräsident, der im Augenblick einen Anti-EU-Wahlkampf macht, habe ich selbst gesehen, als ich neulich in Budapest war, und damit den Zusammenhalt in der EU immer wieder in Frage stellt. Also schon aus diesem Grund ist es aus Sicht Putins sicher klug, Budapest anzuregen. Und dann natürlich ist es für Putin auch ein Punkt, dass er nun mitten in Europa mit Trump und zwar unbeschadet, ganz offensichtlich, auftreten kann, obwohl er per internationalem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gesucht wird.
Ja. Komme ich auch gleich nochmal zu. Dieses Treffen sollte ja eigentlich in naher Zukunft stattfinden. Ich glaube, da war auch von einem Zeithorizont von 2 Wochen erstmal die Rede. Nun scheint aber klar, dass es doch ein bisschen schwieriger ist, mindestens ein bisschen. Dass allein schon die Vorbereitung, die ja diesmal die Außenminister machen, ziemlich schwierig ist. CNN berichtet davon Differenzen. Das wird jetzt nicht näher ausgeführt. Was meinen Sie, worin könnten diese Differenzen liegen?
Also da gibt es ja Äußerungen von Lavrov und auch von Peskov, also dem Sprecher von Putin. Möglicherweise hat man aber auch in der Administration den genauen Wortlaut des Telefonats mit Putin nochmals analysiert und kommt jetzt zu einem Ergebnis, dass es jetzt noch nicht anzuraten ist, dass man zusammentrifft innerhalb von 14 Tagen, wie es vorher gesagt wird. Aber bleiben wir mal bei Lavrov, was Lavrov sagt. Lavrov sagt, Zitat, ein sofortiger Waffenstillstand würde die Vereinbarungen von Alaska konterkarieren. Und weiter, das meiste der Ukraine würde unter dem Nazi-Regime bleiben, wenn das Kämpfen jetzt stoppen sollte. Zitat Ende. Also von Vereinbarungen in Alaska weiß ich jetzt nichts. Da weiß Lavrov offenbar mehr, als wir alle öffentlich wissen. Und der andere Satz, den ich zitiert habe, ist ja ein Kriegsziel der Russen. Die Ablösung der Regierung Zelensky und das Einsetzen einer Regierung, die russlandfreundlich ist. Also er besteht auf Maximalforderungen. In einem hat er allerdings recht, was er auch mehrfach schon gesagt hat. Selbst ein Waffenstillstand unter Einfrieren der Frontlinie würde detaillierte Verhandlungen erfordern und deshalb braucht man mehr Zeit für ein Gipfeltreffen. Nun hat aber sein Chef selbst, Putin, dieses Treffen vorgeschlagen. Also insofern ist es auch ein Widerspruch gegenüber Putin. Welche Differenzen? Ja, die Differenzen ergeben sich daraus. Russland stellt nach wie vor Maximalforderungen. Das zeigt, dass die Kriegsziele Russlands unverändert sind. Und Russland spielt bei gleichzeitig verstärkter militärischer Aktivität einfach auf Zeit.
Sie hatten den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs angesprochen, der gegen Putin vorliegt. Orban hatte sich ja schon mal hinweggesetzt über einen solchen Haftbefehl, und zwar beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, und hat er gezeigt, dass er ihn nicht festnimmt. Könnte das auch sozusagen das Kalkül von Trump oder Putin sein, hier vielleicht auch die EU vorzuführen, weil ja das Treffen auf EU-Boden stattfindet und dann am Ende halt nichts passiert? Putin könnte als freier Mann Ungarn wieder verlassen?
Also das wird ja so sein, das hat Orban ja schon angekündigt, dass er es genauso handhabt wie beim israelischen Ministerpräsidenten. Ich glaube nicht, dass das bei Trump irgendeine Rolle gespielt hat. Man muss ihm auch nicht alles unterstellen.
Okay. Aber selbst wenn Putin als freier Mann Ungarn dann wieder verlassen würde, weil ihm Orban das so zugesichert hat, wird es ja logistisch schwierig, Putin überhaupt nach Budapest zu bringen. Also es gibt ein Flugverbot für russische Maschinen über der Europäischen Union. Ungarn ist unter anderem von Polen, Rumänien umgeben. Das sind so starke Ukraine-Unterstützer. Polen hat auch schon angekündigt, die würden das Flugzeug vom Himmel holen, also vom Himmel begleiten und dann Putin festnehmen. Möglich wäre wohl da nur ein ziemlicher Umweg über den Balkan. Also was denken Sie, wie würde Putin nach Budapest gelangen?
Also jetzt haben Sie ja schon mehrere Möglichkeiten angedeutet. Auf jeden Fall geht das nur mit einer sogenannten Diplo-Clearance, also einer Überfluggenehmigung. Die bräuchte er für jedes Land, über das er fliegt, auch über Polen. Im Übrigen Polen, der Außenminister Sikorski hat das etwas anders gesagt. Er hat gesagt, also wenn er über Polen kommt, muss damit gerechnet werden, dass ein Gericht entscheidet, ihr müsst diese Maschine zum Landen zwingen, damit er festgenommen werden kann. Wie weit das realistisch ist, das möchte ich gar nicht kommentieren. Auf jeden Fall werden da schon Bedenken geäußert. Aber ich glaube, dass man alles in allem so einem Treffen, wenn es denn zustande kommt, nicht im Wege stehen wird. Bulgarien hat ja bereits signalisiert, dass ein Überflug möglich wäre. Und da könnte man schon hingelangen über das Schwarze Meer, möglicherweise über die Türkei. Und dann über Serbien, sodass einem solchen Treffen dort nichts in den Weg gelegt wird, was wieder von der russischen Propaganda ausgenutzt werden kann.
Und am Ende gefragt, Herr Bühler, was dieses Thema betrifft, was meinen Sie, welches Signal würde denn von einem Besuch Putins in Europa ausgehen?
Naja, es kommt darauf an, was für ein Ergebnis erzielt wird. Der Besuch alleine mag sein, dass es auch ein Signal ist, wenn nichts rauskommt dabei. Aber erstmal muss man warten, was tatsächlich auf dem Tisch liegt bis dahin und wann es denn tatsächlich zustande kommt.
Okay, dann belassen wir es dabei. Wir haben noch die Hörerfragen zum Thema Drohnen nachzuarbeiten. Es geht unter anderem um die Drohnenflüge über Deutschland und anderswo, die teilweise ja ganze Flughäfen für Stunden lahmgelegt haben. Erstmal eine Frage von mir, danach ein paar von Hörern. Also mir, Herr Bühler, mir geht es erstmal um die Herkunft der Drohnen. Die werden ja den Russen zugeschrieben, zumindest ein Teil. Keiner hat gesagt, dass es die Russen waren. Aber einige meinten ziemlich schnell, dass ja, die es schon gewesen sein werden. Was wissen wir denn tatsächlich? Also so wie es scheint eigentlich doch nichts. Ich meine, das hätte ja meine sagen können. Also wir geben sie zwar aus Gründen nicht preis, aber wir haben diese und jene Erkenntnisse. Aber nicht mal das hat irgendjemand gesagt. Ich habe es zumindest nicht gehört.
Ja, ich habe es auch nicht gehört, aber ich finde das normal, denn das ist ja immer schwierig festzustellen, woher die Drohnen kommen. Aber es gibt einige Hinweise darauf, dass gerade die Drohnen, die über Dänemark geflogen sind, tatsächlich von einem staatlichen Akteur aus dem Ostseeraum kommen müssen. Und wer soll das anders sein als Russland? Und insofern sind die Dänen dort sehr offen damit umgegangen. Es gibt ja tatsächlich Hinweise, dass die Schiffe der Schattenflotte, also die großen Öltanker, dort genutzt werden, um als Plattform für Drohnenflüge zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch Hinweise, dass ein Kriegsschiff der baltischen Flotte Russlands im Großen Belt war zu dem Zeitpunkt und dort geankert hat auch. Das ist zwar ein dänisches Territorialgewässer, aber es ist eben frei befahrbar nach Anmeldung und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass von dort aus die ganze Sache gelenkt worden ist. Also es gibt da schon Hinweise, die eine solche Vermutung zumindest rechtfertigen.
Okay, dann jetzt noch die ein oder andere Hörerfrage dazu. Die erste von Thorsten Jüris. Da geht es generell um solche Drohnenflüge. Ich zitiere, im Zusammenhang mit den Meldungen zu Drohnensichtungen in und über Schleswig-Holstein wurde in einem Spiegelbeitrag unter anderem berichtet, dass hier kritische Infrastruktur vermessen wurde. Als Ziele wurden hier der Landtag, Kraftwerke, Teile vom Nord-Ostsee-Kanal, Uniklinikum und Teile von ThyssenKrupp Marine Systems benannt. Mir drängt sich immer wieder die Frage auf, ob dies unabhängig vom Ziel, die Zivilbevölkerung zu verunsichern, aus militärischer Sicht notwendig ist. In Google Maps zum Beispiel sind ja auch sehr detaillierte, wenn auch nicht zeitnahe Satellitenaufnahmen zugänglich, um hier beispielhaft nur ein öffentlich zugängliches Portal zu benennen. Zitat Ende aus dieser Mail von Thorsten Jüris.
Also wenn es Aktivitäten sind, die aus Russland gesteuert sind, das muss man da immer wieder dazu sagen, dann ist das Ziel zweifellos, die Zivilbevölkerung zu verunsichern. Auch zu zeigen, dass die betroffenen Staaten nicht mit einer solchen Lage umgehen können, dass sie machtlos sind gegenüber einer solchen Provokation. Ist es aus militärischer Sicht notwendig? Ja, denke ich, um genau das, was ich gerade gesagt habe, zu erreichen. Das ist die Art von hybrider Kriegführung, von der immer wieder die Rede ist, die tief im militärtheoretischen Gedankengut der russischen Armee verankert ist. Das heißt, das ist keine vom Militär losgelöste Aktivität, die irgendwelche Geheimdienste machen, sondern das sind die Militärs auch mit dabei. Ist es im engeren Sinne militärisch notwendig? Da würde ich darauf antworten, ja und nein. Nein, weil es so ist, wie Sie sagen, solche Informationen sind frei im Internet verfügbar. Unter anderem eben auch durch frei verfügbare Satellitenbilder. Aber Geheimdienste arbeiten eben so, auch militärische Geheimdienste, dass sie jede Information auch durch andere Quellen bestätigt haben wollen, dass sie möglichst aktuell sind und dass sie auch mögliche Reaktionen oder Nichtreaktionen auf diese Provokationen feststellen wollen.
Und noch dazu wären die Russen ja auf diese öffentlich zugänglichen Satellitenbilder gar nicht angewiesen, weil sie ja selber Satelliten haben, die wahrscheinlich Bilder auch in deutlich besserer Auflösung als bei Google Maps produzieren, oder?
Genau, genau.
Ja. Dann weiter mit der Mail von Jan Altmann. Zitat: Es ist ja zur wiederholten Schließung des Flughafens München gekommen, hat sich dadurch an der Analyse von Herrn Bühler zum Thema Drohnenbekämpfung durch die Bundeswehr etwas geändert. In einem LTO-Artikel, also LTO Legal Tribune Online, ein Online-Rechtsmagazin. Also in diesem Artikel wird darauf hingewiesen, dass Luftsicherheitsgesetz und Grundgesetz keineswegs geändert werden müssten, damit die Bundeswehr Drohnen auch außerhalb des von Bundeswehrliegenschaften abwehren kann. Wie sieht Herr Bühler das? Die Frage hatte ich Ihnen ja im Vorfeld schon gemailt und Sie kennen auch diesen LTO-Artikel.
Ich kenne ihn, wir sollten ihn auch in die Shownotes bringen, dass er anderen auch zur Kenntnis gebracht wird. Herr Altmann, vielen Dank, dass Sie uns den Artikel zugeschickt haben. Ich kannte ihn bisher nicht, er stammt von Dr. Patrick Hoffmann und ist sehr interessant. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Kernaussage dieses Artikels, dass es keinerlei Änderung des Luftsicherheitsgesetzes oder gar des Grundgesetzes bedarf, dass die Bundeswehr Drohnen in Deutschland abwehren kann, nicht von jedem in unserem Land so mitgetragen wird. Aber ich glaube, richtig ist, dass die Bundeswehr auch im Inneren der Bundesrepublik Deutschland, also im geografischen Inneren, auch ihren Verteidigungsauftrag erfüllen kann. Und zwar auch, wenn der Bundestag den Verteidigungs- oder Spannungsfall nicht oder noch nicht festgestellt hat. Das ergibt sich ja aus dem Artikel 87a, Absatz 1 und dem Auftrag, den die Regierung den Streitkräften gibt. Also zum Beispiel die Raketenabwehr oder die Abwehr von Drohnenangriffen auf das Bundesgebiet. Da kann man bei Überraschungsangriffen natürlich nicht warten, bis die Zuständigkeit geklärt ist. Das gilt auch für Selbstverteidigung und für Nothilfe natürlich. Also da muss nicht gewartet werden, zugewartet werden, sondern da gibt es einen eindeutigen Auftrag. Darüber hinaus haben die Streitkräfte in und über eigenen Liegenschaften die gesetzliche Befugnis, militärische Sicherheitsbereiche auch mit Zwangsmaßnahmen, auch unter Schusswaffengebrauch zu schützen. Daraus ergibt sich auch die Folgerung für mich, dass innere und äußere Sicherheit keine rein geografischen Begriffe sind. Selbstverständlich lässt unser Grundgesetz auch Verteidigung im Inneren zu, in den von mir genannten Fällen, eben auch ohne formelle Feststellung des Verteidigungsfalls. Aber jetzt kommen wir auf die Drohnen in München zurück. Also da müssen wir uns fragen, war es ein Angriff, gegen den wir uns verteidigen müssen? Waren es Überflüge von kleinen, unbewaffneten Drohnen, wofür nach meiner Kenntnis im Augenblick alles spricht? Und wenn es Letzteres war, dann liegt dieser Fall eindeutig bei der Polizei. Hier kann die Bundeswehr aber Amtshilfe nach dem Artikel 35 Absatz 1 Grundgesetz auch leisten. Also ganz herzlichen Dank für die Klarstellung nochmal durch diesen Artikel.
Die nächste Mail, die lese ich mal in einem längeren Ausschnitt vor. Die kommt von Guido Schenk. So, Zitat. Was Herr General Bühler gesagt hat, fand ich zum Teil selbst für ihn sehr zurückhaltend. Sinngemäß, so habe ich es im Ohr, müsse man zunächst feststellen, was eine Drohne da macht, bevor man sie bekämpft. In einem militärischen Sperrgebiet erübrigt sich meiner Meinung nach diese Frage. Ebenso in Flugverbotszonen wie der unmittelbaren Nähe von Flughäfen. Wenn es sich um einen harmlosen, lediglich neugierigen Hobbypiloten handelt, dann hat er eben Pech. Das ist ein bisschen so, wie das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gesehen zu haben kann sein. Aber zahlen muss man trotzdem. Man stelle sich vor, russisches Militär entdeckt eine Drohne in der Nähe der Kertschbrücke. Wer glaubt, dass dort erstmal versucht werden würde, herauszufinden, was die dort tut? Es wird eine plausible Annahme getroffen und entsprechend reagiert. In dieser Hinsicht machen wir uns gegenüber Russland lächerlich. Das Ganze erinnert an die Diskussion, ob es zu einer Eskalation führen würde, wenn man das Waffensystem XYZ liefern würde. Jetzt diskutieren wir darüber, wer wann Drohnen abschießen darf, anstatt es zu tun. Ich denke, dass die Diskussion uns selbst schadet, indem Aufklärung ermöglicht wird, beziehungsweise im Falle der Flughäfen große finanzielle Schäden entstehen. Auf der anderen Seite sehe ich keine negativen Auswirkungen, würde man die Drohnen konsequent bekämpfen. Zitat Ende. Und ich will nur sagen, in diese Richtung geht auch die Mail von Samuel Rischmüller, der am Ende seiner Zeilen meint, das will ich auch kurz vorlesen, Zitat, es ist aus meiner Sicht nicht eine Frage der Regularien, sondern der Durchsetzungsfähigkeit, wie beim Wegwerfen von Zigarettenstummeln. Man muss sich also Gedanken über die Mittel zur Durchsetzung machen. Zitat Ende. Und jetzt Sie, Herr Bühler.
Also ich glaube, da muss ich Herrn Schenk ein weiteres Mal enttäuschen. Ich bleibe da schon bei meiner Position. Zunächst mal darf man eine Situation in einem Kriegsgebiet nicht vergleichen mit einer Situation über München oder auch über Frankfurt oder anderen Städten bei uns. Insgesamt muss man verhältnismäßig vorgehen. Wir sprachen in der Diskussion nach München, Dänemark etc. immer viel zu schnell von Abschießen. Alles, was man an Projektilen in die Luft schießt, alles, was man dort oben trifft und abschießt, kommt an anderer Stelle wieder runter und kann zu Schaden an Leib und Leben Unbeteiligter führen. Deshalb muss man verhältnismäßig vorgehen. Natürlich muss man sich Gedanken machen, jetzt bin ich bei Herrn Rischmüller, über die Mittel zur Durchsetzung von Flugverboten, die es ja gibt. Also Mittel, die Drohnen erkennen können, Mittel, die Drohnen identifizieren können, damit man zu einer schnellen Bedrohungs- und Risikoanalyse auch kommen kann. Und dann Gedanken über Mittel, die solche Geräte zum Absturz bringen können, mit elektronischen Gegenmaßnahmen, mit Fangnetzen und auch mit Drohnen oder auch in letzter Konsequenz auch mit Schusswaffen. Und da stimme ich auch überein, den Gedanken müssen jetzt schnell auch Taten folgen. Da ist ja jetzt einiges versprochen worden, beziehungsweise schon konkret in Arbeit.
Punkt. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, dann schreiben Sie entweder an unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen bis zum nächsten Mal wieder eine gute Zeit. Wir hören uns auch in der nächsten Woche am Mittwoch wieder. Das wird der 29. Oktober sein. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.